Wir haben uns letzten Sonntag mit dem Thema Bitten oder auch Gebet beschäftigt. Und ich habe ein Zitat gelesen, das mich persönlich sehr berührt hat. Das möchte ich euch weitergeben. Und da hieß es so: Das Gebet spielt in unserem eigenen Leben leider meist nur eine vernachlässigte Nebenrolle. Beten wurde häufig das Atmen der Seele genannt. Wenn dieser Vergleich zutrifft, dann leiden wir alle mehr oder weniger an geistlicher Kurzatmigkeit und akutem Sauerstoffmangel. Dieses Zitat hat mich sehr stark berührt und hat mich bewogen, mich selber natürlich vor Gott auch zu prüfen, wie sieht eigentlich mein Gebetsleben auch aus? Und ich kann euch sagen, Gott hat mich überführt bei diesem Thema, dass ich in diesem Punkt, sage ich mal, ja, den Vorstellungen des Wortes Gottes nicht nachgekommen auch bin. Und ich habe mich vor Gott gedemütigt, ich habe es Gott auch bekannt und möchte es auch euch gegenüber weitersagen und mich auch bei euch entschuldigen. Und so soll das Thema für heute Morgen sein: Gebetsarmut, Gedankenstrich. Und ist dieser Gedanke, er ist so persönlich, dass ich ihn genauso auch angeführt habe weiter. Ich möchte auf niemand mit Fingern zeigen, sondern dass jeder sich im Wort Gottes persönlich auch reflektiert und sich persönlich fragt, ist es bei mir vielleicht auch der Fall? Und wir wollen jetzt einige Kennzeichen der Gebetsarmut auch betrachten. Der erste Gedanke ist, das ist die Länge oder die Intensität auch des Gebetes. Wir wollen uns fragen persönlich, wie lange beten wir täglich? Wie viel Zeit nehme ich mir täglich für das Gebet? Ich denke, ich werde hier für viele Geschwister auch sprechen, dass sie wahrscheinlich auch sagen werden, naja, morgens und abends, das gehört eigentlich dazu. So, man macht eine Andacht, man nimmt sich auch der Zeit zum Gebet. Darüber hinaus, man betet ja zum Beispiel zu Tisch. Man kommt ja auch sonst zu den Gottesdiensten zusammen. Also, ist das wirklich ein Problem? Wir wollen aus dem praktischen Leben jetzt einige Beispiele auch nehmen. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so ergangen ist, dass ihr zum Essen kommt und immer noch so völlig in euren Sorgen völlig vertieft seid. Und ihr setzt euch zu Tisch, ihr betet, fängt an zu essen und dann auf einmal wird es euch bewusst, habe ich gebetet oder habe ich nicht gebetet? Kennt ihr so etwas? War das jetzt nun ein Gebet, was man gesprochen hat, oder war das kein Gebet? Es waren sehr wohl Worte gewesen, die sich auch an Gott adressiert haben. Es waren Gedanken, die völlig richtig auch waren. Man hat vielleicht Gedanken gehabt, wo man gedankt hat für die Speise. Aber selber waren wir überhaupt in Gedanken bei dem Gesprochenen ja nicht dabei. Die Frage ist, ist das ein Gebet? Wenn wir das Gebet im Kämmerlein auch schauen, das ist so der nächste Punkt. Ich habe gesagt, dass die meisten wahrscheinlich die Morgenandacht, die Abendandacht durchführen. Aber nehmen wir uns Zeit tatsächlich, auch im Verlauf des Tages, ja, dass wir nicht nur vielleicht mit der Familie Andacht halten, sondern dass wir ganz alleine für uns sich mit dem Wort beschäftigen und darüber hinaus auch Zeit uns nehmen und ins Gebet gehen. Und es ist schön, wenn wir es machen, aber wir wollen uns auch da reflektieren. Vielleicht kennt ihr auch solche Situationen. Man geht ins Gebetskämmerlein und man hat so viele Sorgen, so viele Dinge, die einen beschäftigen. Und man geht mit Gott ins Gespräch und irgendwann mal merkt man, dass die Gedanken längst abgedriftet sind. Man beschäftigt sich im Gebet, wie kann ich Sachen lösen, was kann ich vielleicht hier unternehmen, wo muss ich hinfahren, wo muss ich jemand abholen, wo muss ich vielleicht Geld überweisen. All diese alltäglichen Sorgen, die uns so natürlich sind, wir nehmen sie ins Gebet, wir kommen zu Gott, aber schlussendlich beschäftigen wir uns nicht mit Gott selber. Wir legen diese Sorgen nicht bei Gott ab, sondern wir suchen selber nach Ideen, nach Vorstellungen. Und jetzt ist es völlig unabhängig, wie lange wir gebetet haben. Wir stehen auf von dem Gebet und wir sind immer noch so bedrückt. Die Sorge, die auf unserem Herzen lastet, ist immer noch auch da. Die Frage ist, ist das wirklich ein Gebet, das Gott eigentlich von uns möchte? Man hat vielleicht wenig Zeit verbracht oder man hat vielleicht auch längere Zeit im Gebet verbracht, aber schlussendlich müssen wir uns fragen, habe ich wirklich von ganzem Herzen Gott angebetet? Auf das kommt es ja schlussendlich auch darauf an. Der Herr Jesus, er hat uns ein wunderbares Vorbild auch hinterlassen. In Markus 1, Vers 35 heißt es so, am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das war ein Wort, das der Prophet Jesaja ausgesprochen hat an das Volk Israel. Und das Volk Israel ist ja selbstverständlich ja, zu der Stiftshütte, zu dem Tempel gekommen. Sie haben angebetet, sie haben gedacht, sie tun so viel Zeit auch Gott gegenüber investieren. Aber Gott kommt ganz einfach zu dem Punkt, dass er sagt, ja, mit den Lippen naht sich das Volk zu mir, aber ihr Herz, das ist ferne von mir. Und dann kommt eben das wunderbare Beispiel des Herrn Jesus in Markus 1, Vers 35, wo es heißt, am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Wir haben keinen Hinweis, wie lange der Herr Jesus gebetet hat. Aber wir haben so einen gewissen Hinweis, als es eben noch dunkel war, hat er sich aufgemacht und er ist nicht im Haus geblieben, weil damals waren ja die wohnlichen Verhältnisse noch anders. Möglicherweise war da kein Zimmer frei. So, er hat einfach die Stille, die Ruhe in der Natur auch gesucht. Aber wir können uns durchaus vorstellen, dass der Herr Jesus, und jetzt muss sich einfach jeder selber auch fragen, wie viel Zeit verbringe ich im Gebet? Morgens, abends, vielleicht irgendwie auch tagsüber im Kämmerlein. Aber wenn wir diesen Vers lesen, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Herr Jesus nicht 5 Minuten gebetet hat und wahrscheinlich auch keine 10 Minuten. Und wisst ihr, bei dem Punkt, die Länge oder die Intensität des Gebetes, schlussendlich kommt es nicht auf die Länge darauf an. Und doch ist das eine mit dem anderen sehr, sehr stark verbunden. Wir werden es gleich noch persönlich auch betrachten. Das zweite Kennzeichen, wo Gebetsarmut auch vorherrscht, das ist die Vernachlässigung des persönlichen Gebetes. Der Herr Jesus, er sagt in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 6, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Hier haben wir eine ganz klare Ausrichtung, dass nicht nur die Andacht jetzt mit den Kindern, ob morgens oder abends, gut ist. Das ist mit Sicherheit gut und richtig. Aber Gott möchte, dass wir persönlich uns Zeit nehmen. Persönlich Zeit, damit er nicht nur unsere Sorgen hört, sondern er möchte doch uns eigentlich eine Hilfe durchs Gebet sein, ja? Er möchte uns helfen, er möchte in seiner Gegenwart uns vielleicht trösten, ermutigen, uns ausrichten. Und darum ist das Gebet doch so wichtig auch für uns. Martin Luther, er soll mal auf die Frage, wie sein Plan jetzt für diesen Tag auch aussieht, gesagt haben, Arbeit, Arbeit von früh bis spät. Und in der Tat habe ich so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden im Gebet verbringen werde. Wir merken ja, in welche Richtung es bei Martin Luther ging. Er hat viel zu tun gehabt, aber er hat irgendwas verstanden, dass er die richtigen Prioritäten im Leben doch eingeräumt hat. Dass er gesagt hat, Arbeit, ja, die muss gemacht werden und die wird auch keiner von mir nehmen. Aber das Gebet setzt sich an erster Stelle. Und was jetzt hier aber interessant ist, dass er sich tatsächlich geäußert hat zu der Länge seines Gebets. Und ich möchte mich nochmal wiederholen, es gibt keine Gesetze in dem Wort, ja, dass man sagen, wenn du 3 Stunden betest, dann ja, ist sehr, sehr gut, also bei 2,5 wird schon sehr, sehr kritisch. Wisst ihr, all diese Themen, wenn wir hier anfangen, über die Länge zu diskutieren, dann sind wir völlig falsch eigentlich abgebogen. Und doch merken wir, warum hat der Herr Jesus sich Zeit genommen, dass er schon bei Nacht aufgestanden ist, als es noch dunkel war, und hat die Nähe seines Vaters gesucht. Wir können uns fragen, warum hat er überhaupt das gemacht? War er nicht der Sohn Gottes? Gott selber? Hat er nicht alle Vollmacht gehabt? Aber er hat es für richtig empfunden, sich Zeit zu nehmen und sich mit seinem Vater auch zu besprechen. Und genauso haben das Gläubige aller Zeiten verstanden, wie wichtig auch das Gebet ist. Ein weiterer Indikator der Gebetsarmut, das ist die Vernachlässigung der Gebetsversammlung. Jemand hat mal so gesagt, dass der Besuch der Gebetsversammlung ein Indikator, ein persönlicher Indikator des geistlichen Lebens auch ist. Und die Frage ist, wenn diese Aussage wahr ist, wie schaut es bei uns persönlich aus? Ich habe ein Zitat von Oswald Sanders gelesen und er hat so gesagt, wenn du jemanden demütigen willst, dann frage ihn nach seinem Gebetsleben. Und das ist so ein Punkt, wo wir merken immer wieder, obwohl das Thema Gebet so wichtig ist in Gottes Augen und obwohl Menschen des Glaubens oder gläubige Menschen, Kinder Gottes, es immer verstanden haben, wie wichtig das Gebet ist. Auf der anderen Seite merkt man immer wieder, dass Gebetsarmut irgendwie um das Volk Gottes sich umschleicht. Wisst ihr, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum man die Gebetsversammlungen geringschätzt. Es gibt verschiedene Aussagen dazu. Der eine wird vielleicht sagen, die Gebetsstunde, sie bringt mir nichts. In diesem Sinne, das Wort, das hier vielleicht ausgelegt wird, das betrachtet wird, also wenn ich mir persönlich Zeit zum Bibelstudium nehme, also da komme ich eigentlich viel, viel tiefer, ich kann mich viel intensiver auch mit dem Wort beschäftigen. Und das mag auch völlig richtig so sein. Jemand könnte sagen, warum muss man eigentlich in die Gemeinde kommen? Ich kann doch genauso auch zu Hause beten. Jemand anderes wird sagen, wenn so viele beten, ich kann mich nicht so konzentrieren, also wenn, dann mache ich das lieber alleine. Jemand anderes wird vielleicht sagen, die Gebetsversammlung, die Bibelstunde, sie bringt mir nichts. Und so könnte man vielleicht noch manche Aussagen auch hinzufügen. Aber wisst ihr, es ist so wichtig zu verstehen, wozu ist eigentlich eine Gebetsversammlung, eine Gebetsgemeinschaft überhaupt da? Die Gebetsversammlung, sie ist nicht dafür da, dass wir persönlich etwas empfangen in erster Linie, sondern dass wir etwas persönlich geben. Wie meine ich damit? Seht, wenn wir zusammengekommen sind, Gebetsanliegen vor Gott zu bringen, die uns als Gemeinde auf dem Herzen liegen, die uns beschäftigen. So ist es, denke ich, angemessen, dass zum einen all die persönlichen Anliegen, ja, die jeder so hat aus dem Alltag, dass wir diese Anliegen ins Gebetskämmerlein legen. Und in der Gebetsversammlung aber Anliegen zusammengetragen werden, die die Gemeinde betreffen. Es können auch persönliche Anliegen sein. Und jemand sagt, Geschwister, betet doch bitte für mich, vielleicht in dieser Sache, in jener Sache. Ich brauche auch hier Gebetsunterstützung. Und die Gemeinde, sie kommt zusammen, weil sie eine Bürde empfindet. Hier ist dieses Anliegen, hier ist vielleicht ein Kranker. Hier geht es um die Mission, hier geht es um die Wortverkündigung. So gibt es viele Themen, die uns als Gemeinde auch beschäftigen. Nöte, die da sind. Wie soll man ihnen begegnen? Und darum können wir es wirklich frei und offen sagen, die Gebetsversammlung, wird nicht davon oder daran definiert, was sie mir persönlich gibt. Die Frage ist, ob du dich persönlich unter die Gebetslast der Gebetsanliegen stellen möchtest. Der Herr Jesus, er hat uns nicht umsonst in Matthäus 18, Verse 19 bis 20 hinterlassen: Außerdem sage ich euch, wenn zwei von euch eins werden auf Erden, um irgendetwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Eine ganz bekannte Schriftstelle, aber sie beschreibt genau das, dass die Kinder Gottes die Gemeinschaft suchen, dass sie zusammenkommen und dann vor allem, was hier so wichtig ist, wenn sie eins werden hier auf Erden. Wir merken schon, die Erhörung der Gebete, sie ist auch gekoppelt an dieses Einssein in Christo, an dieses Einssein, aber auch, dass man sich unter die Gebetslast stellt, ja, dass man wirklich an einem Strang auch zieht. Wir können aber auch darüber hinaus, und meine Lieben, das Gebet, es ist so tief, es sind so viele Facetten, aber ich möchte es nur jetzt mal von dieser Seite auch beleuchten und ich hoffe, dass ich richtig hier verstanden werde. Wisst ihr, wenn wir persönlich zur Gebetsversammlung kommen, dann wäre doch das sehr schön, dass wir uns dann auch am Gebet beteiligen. Dass wir nicht sagen, gut, es sind so viele hier, die eigentlich beten können, es wird schon jemand beten. Sondern, dass ich persönlich, es ist ganz natürlich, dass man sich unter die Gebetslast auch stellt und sich auch am Gebet beteiligt. Es wäre schön, wenn man Erfahrungen, die man mit Gott gemacht hat, auch im Rahmen der Zeugnisse dann weitergibt. Auch das ermutigt er uns einander. Das ist wunderbar. Und jetzt gehe ich darüber hinaus. Wisst ihr, wenn jemand, und ich hoffe, dass ihr mich jetzt hier richtig versteht, wenn jemand zur Gebetsversammlung kommt und jetzt mal nicht betet und kein Zeugnis sagt, so kannst du trotzdem durch deine Anwesenheit ein großer Segen sein. Warum? Weil deine Anwesenheit die Geschwister ermutigt. Ich bin nicht alleine, sondern der Bruder, die Schwester, sie kommen auch. Er hat zwar heute nicht gebetet, aber das ist ja nicht das Thema in erster Linie. Es geht darum, der Bruder ist hier und wenn ich persönlich laut bete, was macht dann der andere? Er betet innerlich, im Stillen einfach mit. Er stellt sich unter diese Gebetslast. Wenn wir nach der Gebetsgemeinschaft auseinandergehen, dann ist es Zeit, vielleicht noch zu Gespräche, für Gespräche. Man ermutigt vielleicht einander, man nimmt teil aneinander, wie es einander auch geht. Und wisst ihr, nur die Anwesenheit, dass ich hier bin, dass ich einen Händedruck jemand gegeben habe, dass ich jemand umarmt habe, dass ich mich für jemand interessiert habe, das ist schon allein eine Stärkung, ein Segen für die andere Geschwister. Dietrich Bonhoeffer, er hat mal so gesagt, danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen. So, wenn ich persönlich nicht dankbar bin für die Gemeinde, für die Zusammenkünfte, dann sagt Dietrich Bonhoeffer, das ist eigentlich schon der Anfang, dass die Gemeinschaft nicht wachsen kann. Ich komme vielleicht zu der Gebetsversammlung, zu den Gottesdiensten, aber mein Herz ist überhaupt nicht dabei. So eine Gemeinschaft wird nie wachsen. Und wie viel mehr müssen wir sagen, wenn wir persönlich die Gebetsgemeinschaft vernachlässigen und uns gar nicht am Gebet auch beteiligen. In Lukas 11, Vers 23 sagt der Herr Jesus, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und ich glaube, bei der ersten Aussage, da wird jeder, der vielleicht auch ja, eine Gebetsarmut aktuell hat, der die Gebetsversammlungen unregelmäßig besucht, vielleicht sagen, naja, also Gott dienen möchte ich auf jeden Fall. Christus, er ist mein Heiland, er ist mein Erretter. Also ich möchte Gott dienen und darum, also wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, das trifft auf mich überhaupt nicht zu. Ich bin definitiv für Christus. Gott sei Dank. Aber der zweite Vers, er geht viel, viel weiter. Er sagt hier, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und hier liegt so eine Tiefe drin. Wisst ihr, man merkt, ob wir gemeinsam sammeln oder ob einige sammeln und andere daneben stehen und sagen, gut, Gebetsgemeinschaft, wer will, kann hingehen. Die anderen können mal sammeln, ja. Aber der Herr Jesus, er sagt so, wer nicht sammelt mit mir, und wenn die einen sagen, auf Matthäus 18 nochmal bezogen, wenn zwei und drei sich in seinem Namen versammeln, dann ist der Herr Jesus mitten unter ihnen. So, diese sammeln und jemand anderes wird sagen, gut, ich gehe da nicht hin. So, es ist ganz logisch, wir merken die Zusammenhänge, ja? Gott hat uns das Gebet gegeben auf der persönlichen Schiene. Gott hat uns das Gebet gegeben, dass wir mit Sicherheit zu den Andachten zusammenkommen, ob es in der Familie ist, ob wir Besuche beieinander machen, ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Dass wir auch da, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen soll und dass wir uns dann immer auch Zeit natürlich zum Gebet auch nehmen. Das ist ganz natürlich. Aber es ist ganz wichtig auch, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und eben die Anliegen vor Gott bringen, die Gott uns aufs Herz auch gelegt hat. Wisst ihr, warum ist das Gebet der Gemeinde so wichtig? Und ich möchte jetzt auch nur einen Aspekt hier rausnehmen. Ich glaube, einem jeden Einzelnen von uns, und ich bin wirklich überzeugt, liegt es daran, dass die Gemeinde doch wachsen möchte. Einem jeden Einzelnen liegt es daran, dass wir doch die Nähe Gottes erfahren möchten, dass wir eine Erweckung, dass wir eine Neubelebung erfahren. Und darum ist der Gedanke, wir wollen es, aber die Frage ist, beten wir auch? Und ich habe empfunden, eben in dem Einleitungswort die gleichen Verse zu lesen, die wir auch letzten Sonntag auch ganz kurz betrachtet haben. Da sagt Jakobus in dem 4. Kapitel, 2. Kapitel, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ganz einfach. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und das ist doch wirklich so ein Vers, wo ich letzten Sonntag gesagt habe, dass er überhaupt in der Bibel steht. Kann es sein, dass Kinder Gottes nicht bitten und dann sich irgendwie wundern, dass sie nichts haben? Aber wisst ihr, Gottes Wort, es ist so ehrlich mit uns und es deckt immer wieder auch unsere Schwächen auch diesbezüglich auf. Aber lasst uns jetzt nochmal zu dem Thema Mission, zu dem Thema Erweckung auch kommen. Wenn wir die Geschichte der Erweckungen studieren, dann hat es immer und wirklich immer damit angefangen, dass Geschwister angefangen haben, die Not zu erkennen. Dass sie sagen, Herr, gib uns eine Erweckung. Wir haben Durst, wir haben Hunger. Komm doch bitte, Herr, besuche doch du uns. Wirke bitte unter uns. Und der Herr hat sich immer wieder erbarmen lassen, hat Erweckungen geschickt. Und was aber sehr interessant ist, wenn wir die Geschichte betrachten, wenn eine Erweckung eine gewisse Zeit gedauert hat und man hat gesagt, ja, jetzt haben wir ja bekommen die Erweckung, man hat mit dem Gebet aufgehört. Wisst ihr, was dann passiert ist? Die Erweckung ist genauso vorbeigegangen. Die Erweckung ist wieder vorbeigegangen. Ich möchte uns ein paar praktische Beispiele bringen, wie Menschen vor uns mit diesem Thema umgegangen sind. Es wird berichtet im Jahr 1739, da ist eine Erweckung in England, auch im angelsächsischen Raum besser gesagt, auch ausgebrochen. Und die hat auch ja, größere Räume damals auch erfasst. Und damals waren hauptsächlich so die bekannten Namen George Whitefield und die Brüder John und Charles Wesley auch bekannt geworden. Und es gibt einige Einträge aus ihren Tagebüchern, die uns so ein bisschen Einblick geben, wie sind Menschen eigentlich in ihrer Situation damals umgegangen. Von George Whitefield wird berichtet, 1. Januar 1739. Wir hatten ein Liebesmahl oder Abendmahl mit den Brüdern und verbrachten die ganze Nacht im dringlichen Gebet mit Psalmen und Danksagung. 5. Januar. Der Geist der Fürbitte nimmt in meinem Herzen Tag für Tag zu. 7. Januar. Wir hatten wieder ein Liebesmahl und verbrachten die ganze Nacht im Gebet und Danksagung in der Gebetsgemeinschaft. 4. Februar. Ich begab mich zu einem Liebesmahl, wo ich die ganze Nacht im Gebet verbrachte. Wir merken hier, dass die Gebetsintensität ja, dieser Männer, ihre Bürde auf dem Herzen um Erweckung, die hat auf einmal etwas auch mit der Gebetslänge zu tun. Von George Whitefield wird gesagt, das große Geheimnis des Kraft im Leben Whitefields war seine Gebetsfreudigkeit. Er war außerhalb des Heiligtums ein Fürst unter den Predigern, aber nur deshalb, weil er im Heiligtum wie ein Jakob gerungen hatte. Sein Antlitz leuchtete, wenn er vom Berg herunterkam, weil er oben lange mit Gott allein gewesen war. Und wir merken jetzt diese Zusammenhänge. Einmütige Gebetsgemeinschaft. Und Gott ist gnädig und barmherzig und möchte immer den Menschen helfen und war immer bereit, auch eine Erweckung zu geben. Rückzug aus der Gebetsgemeinschaft, was ist die Folge? Geistliche Verflachung. Und das ist eigentlich ein großes Thema in der heutigen Zeit. Ein ganz, ganz großes Thema. Ein weiteres Kennzeichen der Gebetsarmut, das ist der Rückgang in unserem geistlichen Leben. Das merken wir persönlich irgendwann mal. Das Ganze ist so schleichend vielleicht zuerst, aber irgendwann mal merken wir, Mensch, irgendwas passt bei mir nicht. Ich habe nicht die Freudigkeit, überhaupt ins Gebet zu gehen. Ich habe nicht die Freudigkeit, vielleicht die Bibel zu lesen, sich mich auch damit zu beschäftigen. Und wir merken, es breitet sich in uns etwas aus, das in gewisser Weise lähmend sich auf das ganze Gottdienen auswirkt. Man hat keine Kraft der Sünde zu widerstehen. Man lässt sich einfach so, sage ich mal, mittreiben. Wisst ihr, vielleicht wird jemand sagen, Mensch, ich nutze auch jede Möglichkeit, um zu beten. Auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann bete ich auch. Oder wenn ich irgendwo auf der Arbeit bin und habe da irgendwelche Herausforderungen, dann wende ich mich auch zu Gott. Und wisst ihr, das ist ganz, ganz natürlich, das ist richtig. Wenn wir wirklich diese Aussage nehmen, dass das Gebet das Atmen der Seele ist, so ist das Gebet ganz natürlich für uns, immer in dieser Gemeinschaft mit Gott auch zu stehen und alles, was uns begegnet tagsüber im Verlauf unserer Tätigkeit, ja immer mit Gott auch zu besprechen. Das ist ganz, ganz natürlich. Aber wisst ihr, wir können nicht das Gebet nur in dem Sinne nur in den Alltag integrieren und die stille Zeit dafür opfern. Das wird vielleicht eine gewisse Zeit irgendwie gehen, wenn bestimmte Umstände da sind. Ich kann mich sehr gut erinnern, als wir gebaut haben, so habe ich abends mich auch nochmal hingesetzt, Andacht gemacht und ich habe das ein paar Mal erlebt, dass ich beim Gebet eingeschlafen bin. Man war einfach völlig übermüdet. Das heißt, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir merken, ich bin übermüdet, ich habe gewisse Aufgaben, die fordern mich absolut auch heraus und ich komme zu Gott, aber vielleicht dieses persönliche Gebet, es kommt irgendwie zu kurz. Aber wisst ihr, wenn dieser Zustand nicht eine Ausnahme für uns ist, wenn er für uns so Regel geworden ist, dann läuft etwas gewaltig schief in unserem Gebetsleben. Und wisst ihr, wenn wir über Gebetsarmut sprechen, über diese Not, dann wird es jetzt sehr, sehr stark darauf ankommen, weil ich habe ja das Ganze mit einem Gedankenstrich überschrieben, auch bei mir. Wenn sich jeder jetzt reflektiert, dann wird es ganz stark darauf ankommen, ob wir uns in das Licht Gottes stellen oder ob wir anfangen, Ausreden zu suchen. Oder ob wir das Ganze vielleicht in gewisser Weise sagen, naja, ich bin einfach sehr beschäftigt, ich habe einfach viele Aufgaben und ich habe einfach nicht die Zeit. Die große Frage ist, wenn wir wirklich das Thema Gebetsarmut oder ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, Gebetslosigkeit in unserem Leben richtig erfassen wollen, dann müssen wir verstehen, ist es nur ein, wie soll ich sagen, naja, ein gewisser Mangel? Ist es, dass man sagt, naja, ich bin halt so und eigentlich, wenn ich mich so umhöre, die anderen machen das auch nicht viel anders. Dass wir in dieser vielleicht Schiene denken. Aber wisst ihr, ein Vers, der hat mich persönlich insofern auch überführt. Und den möchte ich uns einblenden. 1. Samuel 12, Vers 23. Da geht es im Kontext darum, dass das Volk Israel möchte einen König haben. Und Samuel, er empfindet einerseits, Mensch, sie wollen eigentlich Gott nicht haben als König, aber Gott sagt, lass es gut sein, sie sollen einen König bekommen. Und er als Richter, er tritt jetzt zurück, er geht jetzt nicht mehr in diesem Sinne voran dem Volk und er sagt jetzt diese bedeutenden Worte, dass er sagt, es sei aber auch fern von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Auch wenn ihr einen König jetzt bekommt, dann hat Samuel etwas verstanden, wenn ich nicht für das Volk Israel beten werde, wenn ich nicht Fürbitte für sie einlegen werde, das wäre für mich eine Sünde. Und jetzt müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein. Ja? Die Bibel sagt nicht, das Wort sagt nicht, wenn du vielleicht in einer gewissen Gebetsarmut dich befindest, dass es sofort Sünde ist. Aber wir merken diese Zusammenhänge, wie es von der Gebetsarmut zu der Gebetslosigkeit kommt und dass wir auf einmal uns Gott gegenüber auch versündigen. Und hier ist es wirklich so, dass ich glaube, ein Beter, der aufrichtig mit sich selber ist und der von Gott überführt wird, ja, der wird sagen, Herr, vergib mir einfach. Ich habe mir wirklich nicht so viel Zeit vielleicht genommen, habe das wirklich vielleicht nicht so verstanden. Und ein anderer wird vielleicht genau das Gleiche haben und wird danach Ausreden auch persönlich suchen. Wisst ihr, wir können dieses Thema Gebetsarmut, Gebetslosigkeit durchaus auch in die Kategorie des Neuen Testamentes nehmen, nach Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ich glaube, wir können es sehr, sehr gut auch hierin anwenden. Gottes Wort ermutigt uns immer wieder, zum Beispiel, was die Fürbitte anbelangt. Ja? Wir wollen da jetzt nicht in die Tiefe reingehen. So viele Facetten auch dessen, ob wir für unsere Geschwister beten, ja, in der Fürbitte, ob wir für die Verkündigung des Wortes beten, ob wir beten, dass das Wort sich ausbreitet, ja, dass eine Erweckung, eine Neubelebung stattfindet, dass Menschen sich bekehren. Wir merken, Gott möchte eigentlich über seine Kinder wirken, damit er etwas in der Welt auch ausrichten möchte. Er möchte, dass wir Fürbitte einlegen. Aber wisst ihr, wir können auch, wenn wir das Verhältnis ganz persönlich uns gegenüber Gott auch nehmen, dann müssen wir uns auch fragen von der Seite Gottes. Er hat doch alles vorbereitet, ja? Alles vorbereitet, damit seine Kinder sich in ihm stärken können. Der Vorhang im Tempel, der ist gerissen. Jeder hat die Möglichkeit, direkt zu kommen zu Gott. Bei jeder Tageszeit, bei jeder Nachtzeit. Wir brauchen keine Vermittler, wir können zu Gott kommen und wir können dieses intensive Gebetsleben auch führen, wo Gott uns Ausrichtung gibt, wo er uns ermutigt, wo er uns persönlich auch stärkt. Und wenn wir dann persönlich das Ganze nicht in Anspruch nehmen, wie mag dann Gott auch fühlen? Er möchte uns sagen, bittet, so wird euch gegeben, nach Matthäus 7, Vers 7. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und Jakobus 4, Vers 2 sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wir können vielleicht so sagen, dass die Gebetsarmut, die Gebetslosigkeit hat im Prinzip eine viel, viel tiefere Krankheit noch in sich. Ich habe mich persönlich gefragt, und das kenne ich durchaus auch, dass man sagt, wie kommt es eigentlich, ich spreche jetzt so ganz persönlich von mir, also das Wort auch zu lesen, betrachten, das zu studieren, das ist irgendwie gerne, ja? Man vertieft sich hier. Gebet, ja, durchaus ja. Aber wisst ihr, so dieses intensive Gebet, dann sagt man, Mensch, ich habe doch so viel zu tun, das muss man machen, jenes muss man ausarbeiten. Und wir merken schon, und ich habe mich persönlich gefragt, warum drücke ich mich in diesem Sinne vor dem Gebet? Warum ist es so? In unserem Inneren, da findet immer ein Kampf statt zwischen dem Fleisch und unserem Geist. Und ich denke, wenn wir es ganz praktisch nehmen, da Jesus, er ist bei Nacht aufgestanden und hat sich Zeit zum Gebet genommen. Wie geht es uns, dass wir sagen, Mensch, ich wäre tatsächlich bereit, irgendwie aufzustehen zu einer bestimmten Uhrzeit, wo alle anderen vielleicht schlafen, und werde einfach beten. Aber da ist er so, ach, mein Fleisch. Ich bin dann müde vielleicht tagsüber, ja, das wird nicht funktionieren. Nee, das wird nicht gehen. Bisschen Bibel lesen, bisschen Gebet, das wird schon ausreichen, das wird schon gut sein. Und wir merken, wie unser Fleisch auf einmal doch Oberhand hat und uns schlussendlich regiert. Ich habe uns zum Schluss auch eine gewisse Begebenheit mitgebracht, wo es darum geht, dass es hat etwas mit einer Erweckung, allerdings schon viele Jahre später zu tun. In den Jahren 1859 ist damals in Nordirland eine große Erweckung auch ausgebrochen. Und Spurgeon, der hat ja damals in London auch gepredigt, und er hat damals auch davon mitbekommen, und er hat auch seinen Geschwistern gegenüber so gepredigt, sie sollen ins Gebet gehen. Und jetzt möchte ich uns etwas einblenden, wie er zu der Gemeinde gesprochen hat. Lasst es uns anhören, lasst es uns mitlesen. Er hat wohl so gesagt, wenn Gott sein Angesicht verbirgt, können wir nichts tun, um sein Reich auszubreiten. Keine Erkenntnis, kein Eifer, keine Begabung schaffen es. Brüder, was wir tun können, ist dies. Wir wollen so lange zum Herrn schreien, bis er uns wiederum sein Angesicht enthüllt. Alles, was uns fehlt, alles, was wir brauchen, ist Gottes Geist. Geht nach Hause und betet darum. Gönnt euch keine Ruhe, bis Gott sich offenbart. Bleibt nicht stehen, wo ihr seid. Seid nicht zufrieden mit dem ewig gleichen Trott. Seid nicht zufrieden mit dem immer gleichen Ablauf von Formalitäten. Erwache, Zion, erwache, erwache, erwache. Und etwas später beschreibt er, wie das Ganze weitergegangen ist. Und er sagt dann so, was für eine Veränderung gab es in den Gebetszusammenkünften. Jedermann schien ein Kreuzritter zu sein, der das himmlische Jerusalem belagerte. Ein jeder schien gewillt, die himmlische Stadt im Sturm einzunehmen durch die Gewalt der Fürbitte. Und bald kam der Segen über uns. Er kam in solcher Überfülle, dass wir keinen Raum hatten, ihn aufzunehmen. Was hatten wir für Gebetsversammlungen? Der Heilige Geist war in so furchterregender Weise gegenwärtig, dass wir in den Staub gebeugt wurden. Der Heilige Geist kam wie Regenschauer, der den Erdboden erweicht, so dass der sich nun willig pflügen lässt. Es dauerte nicht lange, bis wir von links und von rechts den Ruf hörten, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und wir merken hier, Spurgeon sieht hier ganz enge, direkte Zusammenhänge zwischen der Zusammenkunft der Gemeinde, zwischen der Gebetsversammlung, zwischen dem Gebetseifer eines jeden Einzelnen, ob es persönlich zu Hause ist, ob es auch in den Gebetsgemeinschaften auch ist. Und er hat wohl sogar die Gemeinde oder den Gebetsdienst der Gemeinde als ein Kraftwerk bezeichnet. Wisst ihr, ein Kraftwerk, das wird in unserer Sprache benutzt. Wir haben Gaskraftwerke, wir haben Atomkraftwerke. Sprich, da wird eine gewisse Energie zugeführt und in diesem Kraftwerk wird das Ganze eben ja, zu Strom umgewandelt. Ja? Und genau so beschreibt es jetzt Börschen, dass er sagt, die Gebetsgemeinschaft der Gemeinde, das war das Kraftwerk gewesen. Das Thema ist Gebetsarmut, auch bei mir. Jemand hat mal so gesagt, die verborgene Ursache für unser Versagen ist unser Versagen im verborgenen Umgang mit Gott. Sehr allgemein ausgedrückt. Unser Versagen im praktischen geistlichen Leben ist das Versagen, können wir sagen, im Gebet. Und so können wir sagen, Gebetsarmut, Gebetslosigkeit, das ist die eigentliche Ursache für die Nöte auch in unserer Zeit. Und wisst ihr, wenn das Volk Gottes, wenn die Kinder Gottes erwachen, wenn sie zusammenstehen in diesem Sinne, dass jeder sich in das Licht des Wortes Gottes auch stellt, dass sich jeder persönlich vor Gott prüft, wie er in dieser Hinsicht vor Gott steht und dann zusammenkommt oder vorher bekennt vor Gott, wenn man eben davon betroffen ist, von Gebetsarmut, von Gebetslosigkeit. Und wenn man dann zusammenkommt in Einmütigkeit, dann ist Gott gerne bereit, diese Gebete zu erhören. Gott segne uns im Nachdenken. Gott wolle uns als Gemeinde gnädig sein. Amen.